Wichtige Angelegenheiten muss man an die große Glocke hängen.
Am Dienstag ist der neue Bundestag zum ersten Mal zusammengekommen.
Und am längsten ist Gregor Gysi von der Linkspartei im Parlament. Und deshalb darf er die Sitzung als Alterspräsident eröffnen.
So, jetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages.
Die Sitzung beginnt noch freundlich, dann ändert sich aber bald der Ton. Bernd Baumann von der AfD poltert zünftig los, und zwar gegen die anderen Parteien, und er überzieht auch die Zeit. Gregor Gysi muss ihn schon ermahnen.
Bitte Sie zum Abschluss.
Wir von der AfD haben uns verdoppelt, sind stärker als je zuvor. Mit Ihren Tricks werden Sie unseren Aufstieg nicht verhindern, meine Damen und Herren.
Das stimmt, aber das verdoppelt nicht die Redezeit.
Falls Sie aber doch irgendwann was Positives für Deutschland unternehmen wollen, unsere Hand ist immer ausgestreckt.
Der neue Bundestag ist zusammengetreten und die stärkste Oppositionspartei ist die AfD, und die setzt gleich mal den Tonfall.
Seit knapp 8 Jahren ist die Partei nun im Parlament und noch immer gibt es mit der AfD keinen normalen Umgang.
Ich bin Sven Präger und ich sage, die AfD ist keine normale Partei im deutschen Parlament und deshalb darf es keine Zusammenarbeit mit ihr geben.
Ich bin Benedikt Neff und sage, es ist ein Fehler, aus der AfD einen Spezialfall zu machen. Die Partei muss integriert werden.
Hallo Benedikt.
Hallo, hi Sven.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Machtspiel, dem Politik-Podcast von uns, von der NZZ und von der Brost-Stiftung. Und wir beginnen diese Woche einmal im Parlament.
Senna Abdi, Knut Abraham.
Da hört man schon.
Doris Achelwilm.
Das sind die Menschen, die gerade im neuen Bundestag sitzen.
Genau, also ich nehme an, du hast die 630 Abgeordneten schon auswendig gelernt,
alle,
die Namen.
Das wird nachher alles abgefragt. Gut. Die größte Opposition, wir haben es gerade schon erwähnt, ist die AfD mit 152 Sitzen. Wir haben vorhin schon gehört, Gregor Gysi hat als Alterspräsident diese erste Sitzung am Dienstag eröffnet. Und wenn man sich in diese Situation noch mal so ein bisschen reinbegibt, dann muss ich sagen, ist mir eine Passage aus der Rede, die er gehalten hat, dann doch sehr in Erinnerung geblieben, erst recht nach dem Wahlkampf, den wir in den vergangenen Wochen erlebt haben.
Es ist auch überhaupt nicht nötig, im Wahlkampf Forderungen zu stellen, Bedingungen zu nennen und dann das Gegenteil zu betreiben. Man sollte mit Wahrheiten gewählt werden. Sonst baut man die Glaubwürdigkeit der Politik ab.
Oh, also ganz ehrlich, dir hat das jetzt so Eindruck gemacht. Ich muss ja immer schon sagen, also wenn ich Wahrheiten höre, Politiker, die von Wahrheiten sprechen, dann wird es mir schon so ein bisschen schummrig.
Ja, ich muss sagen, ich kann dieses Pathos in so einer ersten Sitzung irgendwie ganz gut abhaben, auch weil ich so das Gefühl habe, damit ist die Tonalität des Wahlkampfes ein bisschen der Versuch, es ad acta zu legen.
Wobei Gysi hat ja dann schon noch ganz anders getönt, oder? Also er hat ja dann auch sozusagen dann noch mal so ein bisschen die DDR versucht zu rehabilitieren und so weiter. Also ganz so versöhnlich, wie das jetzt klang, war es insgesamt nicht.
Das stimmt.
Ja, eigentlich passiert in so einer ersten Sitzung auch nicht wahnsinnig viel, außer dass natürlich sehr viel gesprochen wird. Aber es gibt einen wichtigen Tagesordnungspunkt, und das ist nämlich die Wahl des Bundestagspräsidenten und seiner Stellvertreter.
Die eigentliche Wahl für die Bundestagspräsidentin in diesem Fall, die war erwartungsgemäß relativ schnell erledigt. Das ist Julia Klöckner von der CDU geworden.
Genau, sie war Landwirtschaftsministerin schon. Aber das wirklich Interessante war eigentlich nicht ihre Wahl, sondern die Wahl der Stellvertreter. Und die hatte es in sich. Eigentlich ist es ja so, dass jede Fraktion einen Stellvertreterposten kriegt und die werden dann eigentlich auch von den anderen Fraktionen einfach so durchgewunken. Nicht so aber bei der AfD. Die AfD hat den Kandidaten Gerold Otten aufgestellt. Das ist ein ehemaliger Luftwaffenoffizier und der sollte eben nicht gewählt werden. Und das sorgte natürlich schon für Ärger bei der AfD im Vornherein.
Ein abgehalfterter Ministerpräsident, der Thüringen ruiniert hat, von der SED heute firmieren unter die Linke, den werden Sie wahrscheinlich durchwinken. Sie haben einen gescheiterten Parteivorsitzenden der Grünen, den werden Sie wahrscheinlich durchwinken. Aber unseren exzellenten Kandidaten Gerold Otten, den werden Sie wahrscheinlich wieder aus ideologischen Gründen und einknickend vor der rot-grünen Mischpoke ablehnen. Das ist wirklich widerlich, das ist erbärmlich, was Sie hier abziehen. Das will ich Ihnen sagen.
Ich bitte Sie, bei Ihrer Ausdrucksweise sich etwas zu mäßigen. Also der Würde unseres Hauses.
Da muss Gysi schon wieder eingreifen.
Ja gut, aber also was sagst jetzt du das, wenn jetzt stellen die so einen exzellenten Kandidaten auf und dann wird der einfach wieder so abgetischt?
Das, was wir hier übrigens hören, ist Stefan Brandner von der AfD, genau, der schon vor der Wahl den Tonfall da so richtig setzt.
Ja, er ist auch ein Spezialist für diese immer wieder beanstandeten Zwischenrufe. Hat ja, glaube ich, erst gerade kürzlich wieder einen Verweis gekriegt, weil er Merz irgendwie als Pinocchio-Merz bezeichnet hat oder so. Auf alle Fälle, wichtig ist, und darum wollen wir das heute auch im breiteren Rahmen besprechen, es geht eben nicht nur um diesen Bundestagsvizepräsidenten, sondern es geht um eine generelle Struktur, dass die anderen Parteien große Vorbehalte haben, die AfD in Ämter zu bringen und sie dementsprechend auch auf verschiedenen Positionen abklemmt.
Beim Otten ist es so gewesen, der ist auch als tatsächlich einziger Stellvertreterkandidat dann durchgefallen, der ist nicht gewählt worden. Mhm. Und genau wie du sagst, es geht halt auch um andere Ämter. Also Bundestagsvizepräsident war jetzt sozusagen bei der ersten Sitzung des Bundestags Thema. Aber es geht um solche Themen wie Vorsitze für Ausschüsse oder Stellvertreterpositionen. Also in den Ausschüssen passiert ja sozusagen die große oder die wirklich wichtige politische Arbeit. Und wenn man sich den Proporz anguckt, müsste die AfD jeweils 5 kriegen, also Vorsitze und Stellvertreterposition. Genau. Das ist ein Punkt.
Ganz ein heikler Punkt aus Sicht der etablierten Parteien ist auch der Sitz im parlamentarischen Kontrollgremium. Das ist eine Runde von 13 Abgeordneten, die überwachen die Geheimdienste, haben also auch Zugang zu ganz sensiblen Daten, und da ist der Vorbehalt gegen die AfD besonders groß. Es geht dann aber darüber hinaus auch um Sitzungsräume, die belegt werden dürfen im Bundestag. Da will man die AfD zum Teil auch in gewissen Räumen nicht haben. Und es geht dann auch um solche Dinge wie um den FC-Bundestag. Dürfen die AfD-Leute da mitspielen beim Fußball? Und da hat der Grüne Kassem Taher Saleh eine ziemlich klare Meinung.
Ich möchte nicht mit Nazis ehrlicherweise unter der Dusche stehen.
Gut. Ehrlicherweise, wer steht gern mit Nazis unter der Dusche?
Niemand.
Die Frage ist natürlich, und da sind wir dann auch, glaube ich, beim Kern auch der Diskussion schon, eben, sind das Nazis? Was ist das für ein Labeling, das da betrieben wird? Was sind da so die Mechanismen, wie die AfD ausgeschlossen wird, und wie viel kann sie selber dafür?
Genau, das Problem ist also ein Stück grundsätzlicher, und deshalb diskutieren wir heute darüber, wie Politik, wie Medien, ja, groß gefasst vielleicht auch wie Deutschland, mit der größten Oppositionspartei, eben der AfD, jetzt umgehen soll, auch im neuen Parlament. Es geht sozusagen, Achtung Wortspiel, um den blauen Elefanten im Raum. Und die Frage, die wir beide uns eben stellen, ausgrenzen oder integrieren eher?
Ja.
Der Tonfall ist gesetzt, also einerseits durch das, was wir gerade gehört haben von der AfD, aber eben auch von den anderen Parteien, zum Beispiel hier Thorsten Frey von der CDU.
Gott sei Dank leben wir nicht in einer Autokratie, nicht in einer Monarchie. Wenn bei uns das Parlament eröffnet wird, dann macht es einer von uns.
Einer von uns. Es ist schon in dem Vokabular, glaube ich, relativ klar, wie die Abgrenzung ist. Die, sagen wir mal, relativ subtile Botschaft ist, die AfD ist nicht einer von uns, und deshalb darf es eben auch keinen Bundestagsvizepräsidenten geben.
Ja.
Ausgrenzen oder integrieren. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr auf der integrieren Seite, ich auf der Ausgrenzenseite stehen.
Ich bin natürlich immer ein Fan der Inklusion. Ich meine, ich finde das schon, was wir jetzt da gehört haben, nicht mit Nazis unter den Duschen, das ist einer von uns. Also es ist ja schon interessant, wie auf dieser Wortebene so zwei Gruppen geformt werden, oder? Man hat auch so dieses, sag jetzt ein bisschen kritisch, Gerede von den demokratischen Parteien, also wo man die AfD auch ausschließt, also das benutzen Grüne, CDU, SPD, sie sprechen von sich als die demokratischen Parteien, zählen die AfD nicht dazu, obwohl diese natürlich genauso demokratisch gewählt ist. Die AfD revanchiert sich so ein bisschen.
Kann man sagen, es ist so beidseitig.
Genau, revanchiert sich mit Altparteien oder Systemparteien
Kartell
und solchen,
glaube ich, das Wort, was
Kartell
am Dienstag
etc.
benutzt wurde.
Genau. Man grenzt sich da gegenseitig voneinander ab. Und ich glaube schon, dass das generell einfach wirklich keine gute Dynamik ist, die da in Deutschland läuft, oder? Also auch diese Ausschlussstrategien, die man jetzt, ich nehme es jetzt mal bezüglich der AfD, die man da schafft, ich glaube nicht, dass das irgendwie etwas beiträgt zu einer positiveren politischen Kultur in Deutschland. Im Gegenteil, ich glaube, es schafft Frustration, es schafft Aggression, es schafft nochmal mehr Ablehnung und es führt in der Tendenz zu einer Art Tribalisierung der Parteien, aber auch der Gesellschaft. Weil alle Leute, die AfD wählen, fühlen sich ja ebenso ausgegrenzt. Die werden sich auch fragen, okay, die Leute, die von mir gewählt werden, die dürfen nicht Fußball spielen oder denen geben andere Abgeordnete nicht einmal die Hand oder die werden geschnitten, dürfen nicht in bestimmte Ausschüsse.
Obwohl man da immer so ein bisschen auf Ursache und Wirkung auch gucken muss. Ne? Die Frage ist auch, wer hat welchen Tonfall zuerst angewählt und wer macht daraus jetzt auch ein Riesending? Also man kann ja auch sagen, hey, beim Fußball, ich gehe raus, dann suche ich mir einen anderen Verein, mit dem ich spiele. Es wird natürlich auch immer wieder genutzt, dann in so eine Opferhaltung rüber zu gehen. Absolut. Und das auch dann nach außen in die Medien hinein zu thematisieren. Ne?
Aber ich meine, da sind wir auch bei einem ganz zentralen Punkt. Du sprichst das Opfernarrativ an, das ja dann die AfD auch sehr dankbar ausspielt. Und da muss man einfach auch sagen, diese ganze Strategie, die AfD von diesem Posten fernzuhalten, sie hilft den anderen Parteien nicht. Im Gegenteil, es ist kontraproduktiv. Es hilft der AfD, weil sie sich sozusagen wieder als Opfer inszenieren kann. Ich würde sagen, wenn man die AfD mehr einbinden würde, bestünde darin eben auch ein grosses Potenzial für eine Mäßigung. Ich glaube, wenn man die Leute sozusagen integrieren würde, kann man auch eine gewisse Hoffnung haben, dass sie sich anders verhalten werden in Zukunft. Und ich glaube, diese Chance der Mäßigung wird vertan. Und ich finde es natürlich schon ein bisschen lustig, dass man jetzt kein Problem damit hat, wenn mit Gregor Gysi, der letzte Präsident der DDR-Staatspartei, ein Parlament eine neue Debatte sozusagen eröffnen kann oder den 21. Bundestag. Und das geht dann einfach so flott durch. Aber man hätte gleichzeitig ein Problem, ein Alexander Gauland an dieser Stelle zu hören. Also da knirscht es für mich auch im moralischen Gefüge dieses Parlaments ganz gewaltig.
Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf. Das ist natürlich, glaube ich, gerade für dich als Schweizer auch nochmal ein Punkt. Wie geht man damit um? Wir haben schon mal.
Gut, ich finde, es sollte natürlich auch für euch Deutsche ein Punkt sein. Also ich möchte das jetzt nicht einfach sozusagen als meine Schweizer Perspektive anbieten, sondern ich arbeite natürlich hart daran, dass ihr diese Perspektive übernehmt.
Was ich damit meine, ist, dass ihr, glaube ich, in der Schweiz eine große Übung damit habt, sozusagen auch gewisse Kräfte immer einzubinden und damit auch mäßigend umzugehen. Ich erinnere mich daran, dass wir beide in einer früheren Episode schon mal darüber gesprochen haben und du so sinngemäß gesagt hast, naja, man muss zumindest auch im Wahlkampf mit der AfD eigentlich mal reden. Und dann merkt man schon an den Reaktionen der Hörerinnen und Hörer, aus welchem Land die kommen. Also die Schweizer, die uns dann schreiben, sagen, ja, das müsste man ja auch machen. Und die Deutschen, die uns schreiben, sagen dann tendenziell eher sowas wie, nein, das irritiert total, was der Herr Neff da sagt und so. Also ich glaube, es gibt schon einen kulturellen...
Ja, das gibt sicher. Und das ist natürlich in der Schweiz auch im System so, im politischen System angelegt, oder? Also wenn die Parteien eine gewisse Stärke erreichen, dann bekommen sie auch Regierungssitze. Das ist ja in der Schweiz zum Beispiel mit der rechtspopulistischen SVP auch der Fall. Die hat 2 von 7 Sitzen in der Regierung. Dann haben wir natürlich auch über die direkte Demokratie ganz andere Mittel, auch heikle politische Themen einzuspeisen, also Begrenzung von Zuwanderung, Burka-Verbot und so weiter. Das ist halt alles Teil der Schweizer Debatte und das führt dazu, dass man sich auch mit zum Teil recht extremen anderen Standpunkten auch viel pragmatischer auseinandersetzt.
Genau, ich glaube, wenn man jetzt mal ein bisschen guckt, also wir haben uns ja im Vorhinein auch gefragt, also wo stehst du, warum ist für dich ein Integrieren besser und warum bleibe ich aber tatsächlich da stehen und sage, sorry, es ist glaube ich trotzdem legitim, die AfD weiter auszugrenzen, auch von parlamentarischen Posten. Und es gibt einfach ein paar Dinge, die ich schon sehr bemerkenswert finde. Also das allererste, wir haben das vorhin schon mal gehört, ist trotzdem der Tonfall der AfD. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, die Anzahl der Ordnungsrufe, also das ist so ein parlamentarisches Instrument, um Leuten zu sagen, so jetzt disziplinier dich mal. Alleine in der letzten Legislatur gab es mehr als 80 Ordnungsrufe, gehen alleine auf die AfD. So, und wenn man dann nochmal guckt, wie hat sich vielleicht auch der Tonfall im Parlament über die Jahre verändert, dann muss man auch sagen, naja, in den Legislaturen oder in den Jahren im Bundestag zwischen 2005 und 2017 gibt es genau 4 Ordnungsrufe. 4. Und in der letzten Legislatur waren es 135, von denen eben die AfD mehr als 8.
Also, aber weißt du, muss ich jetzt sagen, also zum einen würde ich jetzt sogar sagen, das Parlament ist auch ein Stück weit lebendiger geworden durch die AfD. Also, dass jetzt die Debatten im Bundestag wieder härter geführt werden, das finde ich prinzipiell gar nicht so schlecht. Ich glaube, mein Punkt wäre auch da, die AfD einzubeziehen, wäre doch eine riesige Chance. Was würde passieren, wenn da mal ein AfD-Bundestagsvizepräsident vorne vor dem Parlament sitzen würde und selber mal sozusagen Rügen verteilen müsste und den Leuten sagen, Herr Brandner, so wird in diesem Parlament nicht geredet.
Aber die Frage bitte ist, mäßigen macht das Sie dann ihren, in dem Moment?
Man müsste es doch mal versuchen. Und da, glaube ich, macht man schon den Sack zu früh zu. Man versucht eigentlich der AfD gar nicht die Möglichkeit zu geben, sich zu integrieren und möglicherweise auch zu mäßigen.
Ja, ich glaube, der Punkt ist aber, und das ist für mich ganz wichtig, es geht ja im Parlament darum, da sind wir uns, glaube ich, total einig, gute Politik zu machen. Das ist ja kein Experimentierfeld dafür, um mal zu gucken, ob die AfD sich benehmen kann. Also weißt du, das ist sozusagen, darum geht es im Parlament nicht.
Mir wäre das jetzt zu stark ein Gesellschaftsexperiment.
Genau,
was
genau.
Ich, also, ja, so, aber du musst
dafür
doch
ist das
den
Parlament
Leuten,
nicht da.
Ja, aber das sind vom Volk gewählte Vertreter, also die sitzen im Parlament, oder? Ich meine, wer sind denn die anderen Parteien, um zu beschließen, irgendwie, wer da vorne auf dem Podest sitzen kann und wer nicht? Natürlich, sie haben das Recht dazu, sie können das so stimmen, aber ich glaube, es ist echt nicht klug, weil es kommt bei der Bevölkerung so an, ich finde, es ist auch so, es ist eine Ungleichbehandlung, es widerstrebt einem Fairness-Empfinden.
Ich weiß, aber guck mal, die Ungleichbehandlung ist ja begründet in dem, dass die anderen sich auch anders benehmen. Ich komme auf die Zwischenrufe noch einmal zurück. Ich habe dir einmal noch mal was mitgebracht. Das ist ein Beispiel aus dem Juli 2021. Also das ist eine Kurzintervention im Bundestag. Also es meldet sich jemand aus den Reihen, die so vor der Kanzel oder vor dem Pult sitzen. Das ist Strack-Zimmermann von der FDP. Es läuft gerade eine Debatte zu LGBTQI-Themen und sie gibt auch selbst zu, das weiß man bei ihr auch, die ist durchaus lebhaft, streitbar, humorvoll, dass sie das selbst sein kann. Und dann kommt aber das hier von ihr.
Wenn aber hier die Damen und Herren, Frau von Storch und vor allen Dingen die Herren, im Kontext von Transgender, von Schwein und Kühen sprechen, dann möchte ich hier eindeutig sagen, ich bedauere sehr, Frau Präsidentin, deswegen bin ich nach vorne gekommen, Sie hören das nicht, was sich hier abspielt. Und ich möchte das nur, dass das jeder weiß. Diese despektierliche Art hier in diesem Hause ist unerträglich.
Und darauf will ich nur hinaus, weil das eigentlich ein bisschen zeigt, dass die AfD so eine ganz perfide Praxis der Zwischenrufe perfektioniert hat. Man hört das nicht so richtig, das hören aber die anderen, die nah daneben im Publikum oder im Parlament sitzen. Das ist wirklich kein guter Stil. Ja, und wenn man sich so benimmt, hat man auch ein bisschen das Recht verwirkt, noch ganz fair und gleich behandelt zu werden.
Ich glaube halt einfach, die anderen Parteien würden noch mal viel souveräner wirken, wenn sie sozusagen nicht mit dieser Ausschlusspolitik gegen die AfD ankämpfen würden. Also ich glaube, auch das richtige Signal ist Zivilisiertheit, ein gemäßigter Ton, aber ganz ehrlich, jetzt auch bei diesen Postenvergaben eine gewisse Großzügigkeit und dann aber im Gegenzug eben die AfD auch in die Verantwortung nehmen. Selber die AfD dazu bringen, dass sie sich mäßigen muss.
Genau, aber wenn sie das wirklich von sich aus mal anbieten würden, wäre ja auch was gewonnen. Also gucken wir noch mal eben auf den Posten. Der Otten, der jetzt Bundestagsvizepräsident werden sollte für die AfD, mit dem sind die 2019 schon gescheitert. Warum bringen die jetzt denselben Kandidaten? Mhm. Weißt du, das ist auch so
ja,
eine
natürlich, das ist
unnötige
eine Art,
Provokation.
Das ist, sagen wir, es ist eine Trotzhaltung.
Oder so.
Aber ganz ehrlich, die Gegenseite reagiert ja genauso trotzig. Im Sinne, wir wählen euch wieder nicht, ihr kommt nicht in diese Ausschüsse, ihr dürft nicht im Bundestag in der Fußballmannschaft spielen, wir geben euch möglicherweise nicht die Hand, etc. Das ist doch Trotz und Gegentrotz. Und ganz ehrlich, wer müsste jetzt hier die klügere Seite sein? Wer müsste sozusagen zivilisierter agieren in diesem unangenehmen Game? Es müssten doch die etablierten Parteien sein, die von sich in Anspruch nehmen, dass sie eben nicht auf diesem Kindergartenniveau der AfD Politik betreiben.
Total richtig. Man kann beide in die Pflicht nehmen, im Sinne von auch die AfD könnte sich entscheiden, hey komm, es ist eine neue Legislatur, wir schlagen einen anderen Tonfall an.
Absolut.
Darauf will ich ja nur hinaus.
Und ich meine, wo ich dir natürlich recht gebe, ist, dass die AfD sozusagen, ich sage es jetzt mal in diesem Begriff, in einer Art Selbstreinigung wirklich ganz viele Versäumnisse hat, oder? Also sie hat sich jetzt wirklich so als eine Partei des Anything Goes etabliert, oder? Alexander Gauland hat ja mal davon gesprochen, dass die AfD ein gäriger Haufen sei. Er hat auch mal in einem Interview mit mir betont, dass man diese Partei gar nicht lenken kann, dass man sie auch nicht kontrollieren kann, und er hat auch klar signalisiert, dass er das nicht machen will. Also man will sozusagen alles, was irgendwie nur ansatzweise mit politischer Korrektheit zu tun haben könnte, wehrt man ab. Wir wollen so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, und das kann noch so primitiv sein. Gauland ist ja auch der Mann, der dieses Krawatten. Vogelschiss-Zitat gebracht hat. Also sozusagen der Holocaust ist ein Vogelschiss.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 genau. Jahren erfolgreicher
und,
deutscher Geschichte.
Das ist natürlich ein absolut stoßendes Zitat. Gleichzeitig, und darum wundert mich auch sein Schutzmechanismus in dieser Partei ein bisschen, ist er eigentlich nicht unbedingt der Mann der großen, aggressiven, verbalen Entgleisung. Aber gleichzeitig, und das muss man ihm zum Vorwurf machen, hat er diese Entgleisungen eigentlich immer geschützt. Und man sieht es ja in der Geschichte dieser Partei, immer wenn ein Vorsitzender oder Kräfte in der Partei sozusagen eine Mäßigung erzielen wollten, dann waren die eigentlich die ersten Opfer, oder? Also Bernd Lucke ist daran gescheitert, der Parteigründer, dann Frauke Petri, Jörg Meuthen hat den Bettel hingeschmissen. Das ist wirklich eine Schwachstelle dieser Partei.
Und das ist auch eines meiner Argumente, was sozusagen eine besondere Behandlung irgendwie erfordert. Also ja, am Anfang, als die Partei gegründet wurde, hat sie sich, glaube ich, auch selbst ein bisschen als Sammel- und Auffangbecken auch für Frustrierte verstanden. Aber bis heute bietet die AfD ja auch extremen Personen ein Zuhause. Also sei es Maximilian Krah, das ist Shampoos Maxe aus Sachsen, wird als Spitzname benutzt, der ist wegen SS-Relativierung und Nähe zu Russland unter anderem in den Schlagzeilen. Dann gibt es Matthias Helfferich, der sich selbst mal als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat. Und. Die Liste könnte man jetzt noch länger machen. Worauf ich hinaus will, ist, das sind natürlich auch alles handelnde Personen, die vorsichtig ausgedrückt eben nicht auf dem demokratischen Boden oder teilweise sich nicht auf dem demokratischen Boden irgendwie bewegen. Und da kannst du nicht einfach sagen, ja, die behandeln wir ganz normal. Das
Nein,
ist dann auch Schwäche
aber
des Rechtsstaats.
Aber gleichzeitig muss man auch differenzieren. Und ich glaube, da tun sich die etablierten Parteien eben auch keinen Gefallen, oder? Also das sehe ich auch so. Es gibt in dieser Partei wirklich problematische und finstere Figuren, aber es gibt auch gemäßigte Kräfte. Und die musst du doch gerade adressieren. Mit denen musst du versuchen, einen Draht aufzubauen und irgendwie zusammenzuarbeiten. In der Hoffnung, dass sich auch dann durch diese Kooperation möglicherweise in der AfD etwas zum Positiven ändert.
Genau, aber ich glaube, dann ist es nicht zu viel verlangt von den Menschen, mit denen man reden und arbeiten kann und sie dann auch in den parlamentarischen oder gesellschaftlichen Alltag irgendwie integriert, von denen ist es nicht zu viel verlangt, mit dem geschichtsrevisionistischen Bild der Partei aufzuräumen, sich von gewissen Dingen zu distanzieren, auch als Signal, und dann zu sagen, okay, und jetzt muss es natürlich auch eine Arbeitsebene geben, wo man sich irgendwie begegnet.
Ja, aber eben dazu fehlt ja eigentlich schon das mindeste Signal, oder? Es gibt
von der AfD, meinst du jetzt?
Nein, für die anderen Parteien geben ja kein Signal. Also die sagen einfach, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, eine Kooperation kommt auf keiner Linie in Frage. Also ich glaube, wenn man da mal einen Köder aussetzen würde, dann würde eine neue Dynamik in Gang kommen. Und ich glaube, diese Dynamik ist in Deutschland auch wirklich dringend notwendig, weil, ja, offen gesprochen, was man ganz klar sagen kann, diese Strategie ist nicht erfolgreich, so wie sie jetzt läuft, oder? Also, wenn man die Zahlen anschaut, die AfD wird immer stärker. Es gibt jetzt eine neue Umfrage, da steht sie irgendwie bei 23,5%. Wenn man zurückblickt seit 2017, da haben wir doch auch noch eine interessante Zahl uns
vorgenommen. Genau, da geht es ein bisschen um die Frage bei 2017, wie haben sich die Parteien so insgesamt entwickelt? Also genau. Ne, da hatte die Union noch 15,3 Millionen Zweitstimmen, also in absoluten Zahlen gesprochen, 15,3 Millionen ging an die Union, und die AfD hatte 5,8 Millionen. Mhm. Und jetzt, 8 Jahre später, hat die Union leicht verloren, 14,2 Millionen Zweitstimme, wobei wir eine recht hohe Wahlbeteiligung haben, also das Potenzial hätte größer sein können. Die AfD, das ist aber hier die Kernbotschaft, hat eben 10,3 Millionen, was eben, genau wie der prozentuale Anteil, nicht ganz, aber Richtung Verdoppelung irgendwie entspricht. Also ja, du hast natürlich einen Punkt zu sagen, das, was man bislang versucht hat, war nicht nicht erfolgreich.
Ja, und das ist doch der Punkt, oder? Sagen wir, wenn du jetzt recht hättest und man müsste diese Partei ausschließen, moralisch bekämpfen etc., dann muss man ja doch feststellen, so wie es jetzt gemacht wird, hat es in der Vergangenheit nicht funktioniert.
Ja, natürlich. Und gleichzeitig frage ich mich schon auch, also wenn ich mir das Verhältnis der Partei zum Beispiel auch zu Russland anschaue, dann frage ich mich schon, wie die Arbeit in gewissen Ausschüssen dann irgendwie auch funktionieren soll als Bundesrepublik in der gesamtpolitischen Lage. Das ist schon was, was ich sehr schwierig finde. Darf ich dich einmal nochmal fragen, weil du das am Anfang auch gesagt hast. Mhm. Also ich frage mich ja immer, ist das Schweizer System, was ihr jetzt habt, vergleichbar zu dem Deutschen? Jetzt warst du lange Korrespondent in Deutschland. Du kennst Deutschland gut. Mhm. Ich lebe seit einer gewissen Zeit in der Schweiz und habe Familie in der Schweiz. Also ich glaube, wir beide bringen ein gegenseitiges Verständnis für die beiden Länder mit. Aber hast du das Gefühl, dass was hier funktioniert, ist wirklich übertragbar?
Was ich einfach merke in der Schweiz, ist auch ein viel größeres Grundvertrauen in das demokratische System vorhanden. Und ich glaube, das ist etwas ganz Essentielles, was irgendwie in Deutschland auch noch mehr entstehen muss. Also, dass man auch ein Vertrauen darin hat, dass irgendwie dieser Parlamentarismus auch mit solchen Phänomenen wie der AfD klarkommt, oder? Und da versuchen ja jetzt eigentlich die etablierten Parteien, wie so eine zweite Linie zu ziehen. Ja, wir haben da irgendwie die offiziellen Spielregeln, aber wir machen jetzt, und das finde ich ehrlich gesagt auch schon fast kartellartig, nochmal neue Regeln, die eben gegen die AfD gehen. Und da schneidet man sich letztendlich ins eigene Fleisch, weil gerade die AfD ist jetzt schon so stark, die Wähler, die AfD protegieren und wählen, die sehen das maximal kritisch, oder? Es sät noch mehr Misstrauen gegen die etablierten Parteien.
Und ich verstehe natürlich auch den Punkt zu sagen, 10 Millionen Menschen, die die AfD gewählt haben, man sagt denen natürlich auch immer, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht okay. Mhm. Das ist natürlich eine Botschaft, die man immer mitsendet und dann wundert man sich, dass die Gesellschaft weiter gespalten ist.
Und mir ist vielleicht ein Punkt noch wichtig. Man hat ganz zum Teil auch in der Schweiz ja ganz extrem verschiedene Meinungen und Haltungen, aber das führt nicht dazu, dass man sich auch ja, auf ganz vielen persönlichen und so zwischenmenschlichen Ebenen so radikal voneinander abtrennt, wie das in Deutschland der Fall ist. Und das ist kein gutes Signal.
Nein, das ist auch eine Schweizer Riesenqualität. Das ist, glaube ich, das, was ihr ja auch immer von euch sagt. Ihr seid in dem Sinne liberal, auch mit dem Untertext.
Genau, es gibt eine größere Meinungstoleranz auch. Also siehst du, ich spreche sogar mit dir,
mir,
Sven.
Ja, ich wusste, dass du das irgendwann...
Nein, das schockiert mich natürlich vieles, was du hier sagst, aber ich bin immer wieder bereit, mich diesem Gespräch auszusetzen.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne einmal nochmal, und gleichfalls, ich würde gerne einmal nochmal die Schleife machen zu, was heißt das denn im legalen Rahmen?
Genau.
Also, ich finde ja, wenn man noch einmal kurz, bevor wir vielleicht auch auf die Verbotsdebatte gucken, noch mal einmal auf diese Ämter guckt. Also, die AfD hat ja unter anderem beim Bundesverfassungsgericht versucht, sich auch die Ämter zu erklagen. Also, da gab es zwei Verfahren. Einmal ging es um die Absetzung von Stefan Brandner vom Vorsitzenden des Rechtsausschusses von dem Posten. Und das andere war so eine generelle Klage dafür, dass man diese Posten bekommt. Im Sinne, wenn ich die Argumentation gerade richtig im Kopf habe, es ging um das Recht auf Gleichbehandlung. Und das Bundesverfassungsgericht, was ja nun mal das höchste Gericht in der Bundesrepublik Deutschland ist, hat sinngemäß gesagt, nein, beides ist in Ordnung, Brandner, dass der den Posten nicht mehr hat und dass die AfD ignoriert wird oder die Posten nicht bekommt, weil das was mit der autarken Organisation des Parlaments zu tun hat. Ich will einfach nur noch mal sagen, das ist total legal.
Ja, also finde ich auch wichtig, dass wir das hier noch mal herausstreichen. Gleichzeitig wäre mir wichtig zu sagen, dass das nicht der springende Punkt ist. Also es mag legal sein, es ist aber taktisch nicht klug und es befördert noch mehr Gräben in der deutschen Gesellschaft und es gibt eben dieser AfD ein wirklich tolles Argument in die Hand. Seht mal her, wie wir gepiesackt werden. Welcher Politiker hat das gesagt? Wir könnten selbst Jesus,
ich glaube Brandner war es,
wir könnten selbst Jesus hier zur Wahl stellen und das Parlament würde ihn zumindest, wenn Jesus unter der AfD-Flagge käme, ablehnen, was auch ein AfD-Jesus ist auch eine originelle Idee, muss ich sagen. Kann ich mir jetzt auch noch nicht recht vorstellen.
Jetzt müssen wir zum Schluss, glaube ich, einen unbequemen Schritt machen. Also, wir sind uns einig, dass die vergangenen 8 Jahre die Strategien irgendwie, wenn man sagt, man will die AfD klein halten, integrieren, dass diese Strategien irgendwie nicht richtig gefunzt haben, nicht funktioniert haben.
Genau.
Was macht man denn jetzt? Also was ist wirklich ein vernünftiger, konstruktiver Umgang?
Ja, ich meine, ein konstruktiver Umgang wäre aus meiner Sicht einfach Fairness-Prinzip, was jetzt die Ämter anbelangt. Man gibt der AfD, was man sozusagen allen anderen Parteien auch gibt, unter anderem auch der Linkspartei, die ja auch in moralischer Hinsicht jetzt auch nicht über jeden Verdacht erhaben ist. Und dann ist es auch etwas, was ja die Parteien immer wieder sagen, wir müssen uns auf unsere eigene Politik konzentrieren und nicht immer permanent uns an dieser AfD abarbeiten. Ich muss sagen, ich finde das einen tollen Vorsatz, aber die Umsetzung finde ich eigentlich in all diesen letzten Jahren sehr, sehr mangelhaft.
Das ist ja auch tatsächlich sehr bemerkenswert. Wir haben ja auch hier im Podcast schon viel über den Wahlkampf berichtet und gesprochen. Und die anderen Parteien haben Erfahrung mit der AfD gemacht. Jetzt sollte man meinen, das haben die jetzt verstanden. Mhm. Also Stichwort, die Union und die SPD machen jetzt Koalitionsverhandlungen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, die AfD gewählt hätte und zu meinen beiden wichtigsten Themen gehörten Wirtschaft, wie geht's mir, ja, und auch die Migration. Und ich gucke mir jetzt die Koalitionsverhandlungen an, dann habe ich möglicherweise das Gefühl, meine Themen finden da nicht statt. Also auch das zahlt ja wieder, macht es wieder größer.
Genau, und ich meine, die Umfragen zeigen ja schon, dass die AfD davon wieder extrem profitiert, oder? Also diese Ansagen, die die Union gemacht hat und jetzt nicht einzulösen scheint, die helfen der AfD extrem. Und ich meine, jetzt sind alle gespannt, wie geht's in diesem Migrationsdossier weiter. Wenn Merz und die Union da nicht liefern können, dann wird es wirklich ganz brenzlig. Dann muss man sagen, geht die Union mit der SPD eine Koalition ein und hat eigentlich von außen gesehen nichts eingehalten davon, was sie irgendwie im Wahlkampf gepredigt hat.
Und hinzu kommt noch, dass ja auch Kräfte im Deutschen Bundestag nicht mehr drin sind. Also zum Beispiel die FDP, die natürlicherweise ein Zuhause zum Beispiel für selbstständige Unternehmer war, ja, oder selbstständig und Unternehmer war. Wo gehen die denn dann hin, wenn die sich nicht gesehen fühlen? Also auch das ist ja etwas, was sozusagen die Arbeit im Bundestag prägen wird in den kommenden Jahren.
Und vielleicht schon nochmal ein wichtiger Punkt, auch die eigene Tonalität. Also wie sprechen denn die etablierten Parteien selber, oder? Es wirkt natürlich relativ prekär, wenn man immer sozusagen der AfD Entgleisung vorhält und ganz primitive Schimpfsprache und dann aber selber eigentlich den Ton der Zivilisiertheit nicht einhält. Und ich finde zum Beispiel auch diese ja sehr kollektiven Nazi-Vorwürfe oder AfD-Politiker sind alle Nazis, das finde ich auch eine verbale Entgleisung, wo man übrigens auch wirklich die Nazi-Zeit verharmlost mit diesem Vergleich. Das geht einfach nicht.
Tonalität anpassen und ich glaube, da sind wir beide uns zum Schluss einig, dieses gute Politik für das Land machen und damit überzeugen und vielleicht auch nicht so viel Energie da reinstecken, sich an der AfD abzuarbeiten, sondern die Energie zu nutzen, um vernünftige Politik für Deutschland zu machen, weil dass das notwendig ist.
Genau. Das und ist so. Im ganz normalen zwischenmenschlichen Umgang irgendwie eine Normalisierung anstreben. Letztendlich sind diese 630 Abgeordnete sind alles Menschen und so kann man sie auch behandeln.
Wenn sie sich vernünftig benehmen.
Genau. Das war Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Und ich bin Sven Preger. Ihr könnt uns schreiben an machtspiel@nzz.de. Wir wollen wissen, was ihr von dem, was wir hier machen, denkt und vielleicht auch, was wir besser machen können. Dafür haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt. Die dauert nur ein paar Minuten und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr die mitmacht und ausfüllt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Bitte die richtigen Antworten geben. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao.
Wir freuen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.